HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Cornelia Rost, Musikjournalistin, Gastgeberin ist Susanne Pütz. Cornelia Rost, Sie sind Musikjournalistin, eigentlich schon im Ruhestand, zumindest was Ihr stetig aktives Berufsleben betrifft, zuletzt viele Jahre bei HR2 Kultur. Und was Ihr Spezialgebiet viele Jahre vor allem war, das betrifft den ganzen Bereich der Weltmusik. Das heißt, Sie kennen sich mit den Klängen dieser Welt aus, von Australien über Asien bis Europa. Vor einiger Zeit, da haben Sie sich einen ganz besonderen Traum erfüllt und sind an einen Ort gegangen, wo es viel Musik gibt, mit der Sie sich lange Jahre auch beschäftigt haben. Sie waren 3 Monate auf Sansibar. Warum Sansibar?
Das Schlüsselerlebnis war eine Veranstaltung auf der Weltmusikmesse WOMEX, die ich dienstlicherweise jedes Jahr besucht habe, in Sevilla. Da wurde 2003 in einem der Panels eine neu gegründete Musikschule vorgestellt auf Sansibar, eben die Dhow Countries Music Academy. Und die Präsentation war sehr eindringlich und sehr beeindruckend in dieser Aufbruchsstimmung einer neu gegründeten Schule. Und ich habe heute noch dieses Bild vor Augen, mit dem diese Musikschule präsentiert wurde. Diese weißen Segel der Segelschiffe Dhow, die so charakteristisch sind für die Ostküste Afrikas. Und dann vor diesem genial blauen Himmel und diesem blau-grünen Meer. Das war so das Bild, was sich mir eingeprägt hat. Und ich habe dann diese Musikschule später nochmal auf einer Weltmusikmesse auch getroffen oder bin auf ihre Spuren geraten, als nämlich 2010 die CMA bei der WOMEX einen Sonderpreis bekam für ihre musikerzieherischen Aktivitäten.
Sie haben gerade gesagt, das hat Sie sehr beeindruckt, diese neu gegründete Musikschule. Was war denn das Eindrucksvolle in diesem Moment, in diesem ersten?
Dass man gesagt hat, wir haben hier einen Stil, eine Musik zu verlieren auf Sansibar, also Tarab-Musik, das musikalische Gesicht Sansibars ist, wenn man es mal so sagen will. Man hat sich aufgemacht, diese Musik nicht sterben zu lassen.
Das heißt, die wurde bis dato immer quasi von einem zum anderen weitergegeben und das Ganze hat man dann jetzt etwas instrumentalisiert bzw. institutionalisiert.
Ja, also diese Tarab-Musik, die aus dem 19. Jahrhundert stammt, eine Mischform, auch ein Weltmusikgenre, wenn man so will, bester Ordnung, war dabei unterzugehen, weil sie wurde nicht mehr gespielt. Das war eine Festmusik für Hochzeiten, für Familienfeiern mit größeren Ensembles von 6 bis 8 Leuten. Und unter anderem auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation haben sich dann viele, die sonst diese großen Ensembles engagiert haben, entschlossen, dann kleiner besetzte Kombos zu machen, Keyboard, Percussion, das muss reichen, sodass dann diese Musik eigentlich kaum noch gespielt wurde. Aber es gab eben auch doch noch die Musiker, die sowas konnten, aber nicht mehr viele.
Sie haben sich dann entschieden, 3 Monate dorthin zu gehen, haben dort gelebt, aber eben nicht einfach nur Urlaub gemacht, sondern mit dem konkreten Ziel, die dortige Musikschule ja zu unterstützen. Wie sind Sie das angegangen und was haben Sie dort gemacht?
Also angegangen bin ich das über eine Organisation. Es gibt ja viele Organisationen, die so Volunteer-Phasen einrichten und organisieren. Ich bin dann in die Nähe von Stonetown gezogen, habe in einer Wohngemeinschaft gelebt mit anderen Volunteers, die in ganz verschiedenen Bereichen gearbeitet haben.
Auch unterschiedlichen Alters?
Ja, also ich war eindeutig die Älteste. Also das waren überwiegend Studenten, also Abiturienten oder Leute, die im Studium waren oder auch meinetwegen gerade mal fertig waren. Und auf diese Weise habe ich dann auch Einblicke bekommen in verschiedene andere gesellschaftliche Bereiche, Krankenhäuser, Schulen, Waisenhaus, Soberhaus für ehemalige Drogenabhängige und so. Das war sehr interessant, dieser Austausch nebenbei.
Jetzt war Ihr Ort des Wirkens die Musikschule. Wenn man sich dafür bewirbt, dann wird ja vorher sicherlich auch darüber gesprochen, was man dort tun kann. Was war das in Ihrem konkreten Fall?
Ich habe viel Recherche gemacht, weil die Musikschule versucht, sich aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie muss wirklich um ihr Überleben kämpfen. Es ist eine NGO, die nicht staatlich unterstützt wird. Man muss versuchen, diese Musikschule zu verankern, international bekannt zu machen, Medien anzusprechen. Also habe ich viel Medien recherchiert Ostafrika, aber auch international.
Also wo man darüber berichten kann, genau, darüber ins Gespräch kommen kann. Ich möchte noch mal an der Stelle einen Schritt zurückgehen. Wir sprechen immer von Musikschule. Das klingt für unsere Ohren hier so ein bisschen nach Kleinkindunterricht, eben das Typische einer deutschen Musikschule für Schüler, manchmal auch Erwachsene. Aber die Musikschule dort hat ein ganz anderes Gesicht. Erklären Sie uns das mal bitte kurz.
Ja, es ist eine Musikschule, eine Hochschule würde ich es nicht nennen, einfach weil das Niveau nicht dem entspricht, was wir so spontan mit hier mit Hochschule assoziieren. Aber es ist eine Schule sowohl für Kinder als auch für junge Erwachsene und Erwachsene, die dort Instrumente lernen können, die Musiktheorieunterricht haben, die bekommen Musikgeschichtsunterricht, die werden trainiert im Ensemblespiel und solche Dinge. Also die können Diplome machen, Zertifikate, die sie dann befähigen, auch selbst wieder Musiklehrer zu werden oder überhaupt Musiklehrer zu werden, weil in dem Sinne Musiklehrer gibt es eigentlich wenig oder gar nicht in Sansibar oder Ostafrika überhaupt. Und das heißt, es richtet sich an alle Altersgruppen eigentlich und bringt die Leute auf den Weg, dass sie entweder praktizierende Musiker werden in einer Band oder auch als Lehrer tätig sind oder beides.
Und das heißt, es kommen von verschiedenen Richtungen die Menschen genau dorthin, leben dort, also ziehen dafür auch extra um. Insofern schon eine Art Hochschule.
Ja, wenn man so will, ja. Nur die Grundlage ist anders, weil hier bekommen Kinder, wenn die Eltern sehr ambitioniert sind, mit 4 oder 5 eine Geige in die Hand gedrückt und dann geht's los, neben der Schule.
Bei uns in Deutschland.
Bei uns in Deutschland. Und dort ist es so, Musikunterricht in dem Sinne an Schulen gibt es gar nicht. Man macht normalerweise erst die Schule zu Ende, also bis, sagen wir mal, bis zum 16. Lebensjahr und überlegt sich dann, was man macht. Und dann überlegt man sich vielleicht, ach, ich studiere mal Musik. Das heißt aber, man fängt dann normalerweise mit 16 bei Null an. Also, oder hat vorher ein bisschen gemacht, aber es wird nicht so aufgebaut, wie wir das hier kennen.
Deswegen sind dort auch Mitarbeiter gefragt, auch musikalische Mitarbeiter, und die kommen dann von woanders, wenn die Tradition Musik so nicht besteht, holt man die sich dann auch von woanders her an diesen Ort?
Also die Musiktradition besteht mittlerweile. Die Schule ist jetzt 15, 16 Jahre alt. Und man hat damals bei der Gründung 2002, es gab Musiker auf Sansibar, aber die wurden allmählich auch nicht mehr gebraucht. Und die hat man dann damals zusammengerufen. Und viele von denen, die bei der Gründung dabei waren, sind auch jetzt noch dabei und unterrichten dann arabische Laute, Ut und Geige, aber im arabischen Stil gespielt. Oder ein Goma, Trommeln und solche Dinge. Also von der Gründungscrew sind viele noch dabei. Und dann gibt's aber auch mittlerweile ehemalige Studenten oder noch Studenten, die dann so allmählich ins Unterrichten einsteigen. Und was ich ganz interessant fand, was das ganze Lehrangebot immer wieder sehr punktuell und sehr individuell bereichert hat, das sind immer Gastdozenten gewesen, die dann auch als Volunteers dann einfach sagen, ich bin jetzt mal einen Monat auf Sansibar, also meinetwegen ein amerikanischer Jazzpianist war da, Bob Albanese, der hat dann einfach mal 3, 4 Wochen an der Musikschule Leute unterrichtet, die Jazz-Ensemble, Jazz-Klavier lernen wollten. Oder ein wunderbarer polnischer Trompeter, der 3 oder 4 Monate da war. Der hat dann nicht nur Trompetenunterricht gegeben, sondern der kannte sich aus mit Produktionen, hat Atemunterricht gegeben und solche Dinge. Aber das sind dann eher so nicht geplante, sondern zufällige, aber sehr interessante Zusatzangebote.
Sie haben eben angesprochen, die traditionelle Musik von Sansibar, Tarab. Und bevor wir uns weiter unterhalten, wollen wir genau in diese Musik jetzt mal reinhören. Traditionelle Musik aus Sansibar, und mitgebracht hat diese Musik mein heutiger Gast, die Musikjournalistin Cornelia Rost. Das ist Musik, die ist ganz typisch für Sansibar, wo Sie 3 Monate in der dortigen Musikschule mitgearbeitet haben. Wen haben wir da gerade gehört?
Das war ein Ensemble von der DCMA, der Dhow Countries Music Academy auf Sansibar. Das ist also diese Musikschule. Und wer da gesungen hat, das war der künstlerische Leiter Mohamed Issa Matona. Und die Instrumentalisten mit arabischer Laute, mit Geige, mit Kanun, mit der Zither, mit Perkussion. Das sind alles Leute, die überwiegend heute auch noch an der Musikschule sind. Ich weiß nicht, wie alt die Aufnahme ist, ein paar Jährchen alt. Und die da unterrichten und die in den Ensembles mitspielen.
Das war ja die traditionelle Musik für Sansibar, Tarab. Welche Rolle spielt denn diese Art von Musik auch an dieser Musikschule?
Tarab war ja im Prinzip der Anlass, diese Musikschule zu gründen, um den Tarab zu erhalten und zu retten, also nicht untergehen zu lassen. Und Tarab ist nach wie vor ein wichtiger Fokus. Also es gibt mindestens 3 öffentliche Konzerte in der Woche, die die Musikschule veranstaltet. Und 2 davon gelten dem Tarab in unterschiedlichsten Varianten. Und dann gibt's aber auch noch andere Konzerte, weil die Gruppen, die sich da so entwickelt und angesiedelt haben, machen nicht nur Tarab. Die kommen alle irgendwie aus dem Tarab, haben sich damit sehr intensiv beschäftigt, aber gehen dann auch andere Wege und mischen dann Tarab mit Reggae, mit Hip-Hop, mit Jazz, mit allem Möglichen.
Was ist das Besondere an Tarab? Kann man das beschreiben?
Wie wir es gehört haben, eine sehr wunderbare Entspanntheit natürlich. Dann die Stimmen. Also Tarab wird eigentlich viel auch von Frauen gesungen. Tarab ist eigentlich so ein Inbegriff von Weltmusik, weil es im 19. Jahrhundert über ägyptische Orchester, über das Sultanat Oman nach Sansibar kam, sich aber dann auch mit afrikanischen Rhythmen, mit afrikanischen Instrumenten gemischt haben. Dann gab es natürlich auch über den Kolonialismus, gab es natürlich europäische Einflüsse. Dann ist ein bisschen was Indisches drin, weil indische Kaufleute auch in Ostafrika und in Sansibar tätig waren. Also es ist nur irgendwie diese wunderbare Mischung. Und die Galionsfigur für den Tarab, deren Porträt auch im Konzertsaal der Musikschule hängt, das ist die Sängerin Siti Binzart, die diesen Titel auch geschrieben hat. Die hat Anfang des 20. Jahrhunderts sich mit Tarab-Clubs zusammengetan und hat, was für eine Frau schon besonders war, hat selbst Lieder komponiert, auch zum Teil gesellschaftskritische Texte. Und was ganz wichtig war, hat die ursprünglich arabischen Texte nicht mehr genommen, sondern hat Texte in Kiswahili geschrieben und Lieder damit komponiert. Kiswahili ist die Lingua Franca, der von Ostafrika und eigentlich die Sprache Sansibars. Und dadurch ist der Tarab natürlich auch so mit Sansibar verwurzelt über das Kiswahili.
Cornelia Ross, Sie haben sich einen großen Teil Ihres Berufslebens genau mit dieser Art Musik, mit Weltmusik beschäftigt. Weltmusik, das ist ja für uns Außenstehende irgendwie alles, was nicht anderweitig kategorisiert werden kann. Was ist denn Weltmusik für Sie als Fachfrau?
Also ich mag solche Diskussionen über diese Definition eigentlich überhaupt gar nicht. Weltmusik ist ein Schwamm. Erstmal. Also da passt vieles rein und das, was übrig bleibt, war mal der Titel einer Sendung, wo gerade diese Thematik mal
das, was übrig bleibt,
wurde.
So in den Plattenläden ganz
genau.
Hinten, das letzte Regal.
Genau.
Da, wo man nicht wusste, ist das Jazz, was ist das eigentlich? Das hat man da hinten gestellt.
Ja,
und das ist dann manchmal leider Weltmusik.
Da war aber auch dann indische Klassik drin und angelsächsischer Folk. Und hat mittlerweile oder in den letzten Jahren auch so ein bisschen eine negative Konnotation bekommen. Vielleicht, weil es doch zu sehr auch mit einer Welle aus den 80er, 90er Jahren verbunden war, die dann irgendwann auch abgeebbt ist.
Weltmusik, das war viele Jahre das Zentrum Ihrer Arbeit, auch hier beim Hessischen Rundfunk. Wie kommt man zu dieser Musikrichtung, zu einem Spezialgebiet wie dieser Musikrichtung? Wie war das bei Ihnen?
Es sind immer so Phasen, in denen die Neugier auf fremde Kulturen wieder so aufschwappt. Und das waren die 80er Jahre, da habe ich in Köln gelebt und als freie Journalistin vor allem für Zeitungen geschrieben. Und da gab es dann oft so Rezensionen, die eigentlich keiner machen wollte. Und das waren dann überwiegend dann, also es waren ganz wunderbare Konzerte, hochkarätige Sachen, indische, persische Musik, Skandinavien und was nicht alles. Und in Köln gibt es nach wie vor den WDR, Deutschlandfunk, Deutsche Welle. Die waren alle auch sehr intensive und hochkarätige Veranstalter. Und ich habe mich dann immer darauf eingelassen, in die Konzerte zu gehen und darüber zu schreiben. Und dann wächst natürlich auch so eine Neugier, was es noch alles gibt und sich intensiver damit zu beschäftigen. Und in den 80er Jahren kam dann ja auch immer mehr raus. Da hat man auch sehr viel produziert. Da kamen sehr viele authentische Ensembles, klassische Ensembles nach Deutschland. Also die Agenturen, die Konzertagenturen waren da auch anders drauf, haben auch mehr von diesen Dingen, von diesen Stilen veranstaltet.
Nach und nach sind Sie da, ja, ich höre so raus, reingewachsen. Mhm. Das fängt eben mit ein paar kleinen Rezensionen an und weitet sich dann aus. Was für ein Feld hat sich da nach und nach für Sie im Laufe der Jahre geöffnet?
Ich bin immer wieder so in leichte euphorische Situation gekommen, wenn ich wieder irgendwas entdeckt habe, zum Beispiel diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Zigeunermusik aus Rumänien, wo es ganz bestimmte Ensembles gibt, die so eine wunderbare Musik machen. In den 90er Jahren sind ja viele Ensembles darüber
gekommen. Technisch hochkarätige Musiker, man Absolut. Staunt immer nur über die Möglichkeiten, die manch einer auf einer Geige dann oder Klarinette oder Trompete da fabrizieren kann.
Ja, da öffnen sich einfach Horizonte, ob man jetzt Griot-Musik und Kora-Musik aus Senegal, aus Westafrika hat oder indisch-pakistanische Kavali-Musik, arabische Ut-Musik, dann äthiopische Musik mit diesen ganz besonderen Skalen, Flamenco sowieso, das Baskenland, was man dann auf einmal entdeckt, was man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und sephardische Musik, Lateinamerika, asiatische Musik. Also das war eine Entdeckung nach der anderen.
Also eine ganz bunte Welt, sagt Cornelia Rost, mein Gast, heute im Doppelkopf in HR2 Kultur. Cornelia Rost, was war denn das Ungewöhnlichste an Musik, an Musikinstrumenten vielleicht auch, was Ihnen in diesen vielen Jahren Ihrer Arbeit begegnet ist?
Da gibt es schon einiges, aber es gibt Stile und Musiken, denen man sich etwas leichter nähern kann und welche, die weiter weg sind. Und man darf nicht vergessen, man muss bei vielen Musiken, man kann sie nicht einfach so konsumieren. Es ist ein Stück Arbeit auch, man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss vielleicht auch mal was aushalten, was ein bisschen länger dauert. Also es ist nicht einfach so konsumabel immer, wie man sich das so denkt, wenn man sagt Weltmusik. Mit das Schwierigste fand ich mal eine Aufführung koreanisches Pansori-Theater. Das ist im Prinzip ein Mann- oder eine Frau-Oper. Also eine Stimme, ein Perkussionsinstrument. Und das kann über Stunden gehen. Der Ausdruck liegt dann in der Stimme, in der Artikulation, in der Bewegung, in der Interaktion zwischen Stimme und Perkussion, im Einsatz eines Fächers, der ganz vieles darstellen und bedeuten kann. Aber das also eine sehr reduzierte Musik, aber dadurch eben sehr intensiv. Aber das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Aber man muss sich ein bisschen dahin bewegen. Man kann es nicht einfach nur so aufnehmen. Und dann hatte ich halt nebenbei noch auch so Fables für persische Musik zum Beispiel, die mich immer auch lange begleitet hat.
Wir schauen ja in unserer Kultur musikalisch gern auf etwas, was wir grob so mit Klassik beschreiben. Blicken wir mal über den Tellerrand. Was ist denn die Klassik der anderen? Gibt's das überhaupt?
Man müsste sich erstmal verständigen, was meint man mit Klassik? Aber wenn man zum Beispiel sagt, Klassik, das ist im Gegensatz zu einer funktionalen Musik wie Tanzmusik, ist das eine Musik, die auf komplexen Strukturen aufbaut, die man auch wirklich intensiv lernen muss, studieren muss, um sie zu beherrschen, um mit ihr umzugehen. Also ob das jetzt persische Skalen sind, persische Dastgahs oder indische Ragas oder aserbaidschanische Mugams, das ist alles die Skalensystematik. Also das lernt man nicht einfach so, sondern da muss man viel, also in der Tiefe von den Strukturen verstehen. Und aber auch als Zuhörer sollte man einiges davon verstehen, um wirklich das ermessen zu können, was man da hört.
Und die Klassik der anderen, die hören wir jetzt mit Alim Kasimov. Ein paar Worte zu diesem Musiker und seiner Musik von Ihnen?
Ja, das ist auch eine der großen Entdeckungen in der Zeit, wo ich hier tätig war für die Weltmusik. Ein Sänger aus Aserbaidschan, der mich einfach immer mit der wahnsinnigen Intensität seines Gesangs und seiner Aufführungen beeindruckt hat. Da hatte ich immer das Gefühl, es geht hier ums Ganze, um die Ewigkeit, um Leben und Tod. Natürlich ist das eine Musik und eine Gesangsweise, die uns aus Europa nicht so geläufig ist. Ağarmamış saçını mənə bağışla
Musik von Alim Kasimov, ein Musiker aus Aserbaidschan, mitgebracht hat diese intensiven Klänge. Mein heutiger Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur, Cornelia Rost. Musik, ob aus der Ukraine, Südafrika oder Finnland. Cornelia Rost, Sie sind zweifelsfrei ein Mensch, der sich für Musik von überall her interessiert. Aber mit welcher Musik sind Sie eigentlich groß geworden?
Ich komme eigentlich aus der Klassik, bin in einem Klavierhaushalt groß geworden sozusagen. Und weil ich irgendetwas mit Musik zu tun haben, aber nicht Musik studieren wollte, heute würde ich das glaube ich anders sehen, habe ich mich dann entschlossen, Musikwissenschaft zu studieren und Geschichte mit dem Ziel Journalismus. Und habe das in Münster und in München studiert. In München vor allem eine sehr strenge Schule durchlebt mit sehr intensiven Studium von klassischem vierstimmigen Satz, Palestrina, Generalbass und solchen Dingen. Also habe, glaube ich, da eine sehr gute Ausbildung und Grundlage für das Verständnis von musikalischer Substanz an sich bekommen.
Und auch ein Blick auf die europäische Musikgeschichte.
Und ja, natürlich, klar.
Auch heute machen Sie noch Musik, aber ganz praktisch.
Denn ich singe in der Kantorei seit vielen Jahren, in der Thomas-Kantorei hier in Frankfurt-Heddernheim. Und habe das Klavier vor 10 Jahren gegen das Cello vertauscht, mach Kammermusik, gehe zum Teil in Kurse, also bin praktisch aktiv.
Heute aktiver mit dem Instrument oder mit dem Musikmachen als mit dem theoretischen Blick auf das Ganze. Sie haben jetzt gerade schon kurz angerissen, welche Rolle für Sie Musik jetzt in Ihrem persönlichen Leben spielt, aber das auf Musik schauen, das Sie viele Jahre als Musikjournalistin tagtäglich gemacht haben, das gibt man ja nicht einfach dann irgendwann ab. Sie gucken weiterhin auf Musik. Wie sieht das aus? Gehen Sie bewusster in Konzerte? Wie nehmen Sie die Musik um sich herum, das Angebot wahr?
Ich gehe vielleicht anders in Konzert und ich würde sagen, die Weltmusik hat mir geholfen, so ein bisschen auch die Ohren zu putzen oder weiter zu öffnen. Man hört, wenn man Weltmusik, meinetwegen auch wie diese beiden Stücke, die wir hier jetzt gehört haben, aber auch alles, was ich so im Laufe der Tätigkeit hier im HR gehört und mich damit beschäftigt habe, man hört dann die Klassik, aus der man kommt, anders. Man hat einen anderen Zugang, offener vielleicht. Und es ist so ein bisschen, die Klassik ist die Familie und die Weltmusik waren wunderbare, gute Freunde.
Die Musik, die wir jetzt hören, die ist Klassik, ein Klassiker im wahrsten Sinne des Wortes. Das Cellokonzert Nummer 1 in C-Dur von Joseph Haydn, Musik, mit der Sie persönlich was verbinden, Cornelia Rost?
Also erstmal, weil es mein Lieblingsinstrument im Fokus hat. Und ich finde, Stephen Isserles ist einer meiner Favorit-Cellisten, also lohnt sich immer, den zu hören.
Ein Ausschnitt aus dem Cellokonzert in C-Dur von Joseph Haydn war das im Doppelkopf in HR2 Kultur. Stephen Isserles wurde dabei begleitet von den Musikern vom HR Symphonieorchester. Eine Musik, die mein Gast Cornelia Rost mitgebracht hat. Wir haben heute ja nicht nur über Weltmusik gesprochen, Musik, die viele, viele Jahre Sie als Musikjournalistin im Fokus hatten und die Sie bis heute auch im sogenannten Ruhestand noch ganz vielfältig begleitet, wie auch Ihre Zeit auf Sansibar. Dort waren Sie für 3 Monate und haben an der dortigen Musikschule mitgearbeitet. Lassen Sie uns an der Stelle noch mal ein wenig hinter die Kulissen der Musikschule Dhow Countries Music Academy auf Sansibar blicken. Welche Instrumente kann man denn dort eigentlich lernen?
zunächst mal alle Musikinstrumente, die mit dem Tarab zu tun haben, also dem Stil der Musik Sansibars, für die die Musikschule auch wieder gegründet worden ist vor 15, 16 Jahren. Das heißt also arabische Instrumente, die Laute Ut, dann den Kanun, also eine Zither, ein Zitherinstrument, dann Geige, eigentlich ein europäisches Instrument, das aber da in diesem ägyptischen Stil gelehrt wird, der zur Tarab-Musik gehört. Man kann Akkordeon lernen, was auch dazu gehört. Perkussionsinstrumente, sowieso ein Goma, das ist die afrikanische Trommel, aber auch Perkussion, sowie Dabuka. Dann kann man aber auch Klavierunterricht nehmen und Keyboard und Blasinstrumente auch, also Blechblasinstrumente vor allem. Ja, das ist es eigentlich. Also Gitarre noch, ja.
Wir haben schon im Laufe der Sendung gehört, diese Musikschule ist so ein Mischmasch. Man kann nicht sagen Musikschule, man kann nicht sagen Hochschule, aber es gibt Schüler und auch Studenten, die das dann auch irgendwann beruflich machen. Wie sieht das denn dort vor Ort aus? Haben die dann Übelräume, wie es man es hier von der Frankfurter Musikhochschule kennt? Wo gehen Sie denn Ihrer Profession nach, will ich mal fragen?
Also das Haus, in dem die Musikschule untergebracht ist, das liegt also wunderschön direkt am Indischen Ozean, an der Hafenpromenade in der Nähe vom Hafen. Man hat also vom Balkon aus einen wunderbaren Blick aufs Meer, auf die Schiffe, die da vorbeiziehen. Das Haus selbst ist ein Merchantshaus, also ein Kaufmannshaus im arabischen Stil mit so einem Innenhof, und die Musikschule belegt da den ersten Stock und den zweiten Stock. Im ersten sind mehr Büro- und Besprechungsräume, zweiter Stock Unterrichtsräume und Überräume. Mit dem Üben ist es so, wenige Studenten können sich eigene Instrumente leisten. Das heißt, sie müssen zum Üben in die Schule kommen und dann da einen Raum finden. Und das ist oft schwierig. Also deswegen sitzen viele dann auch auf dem Balkon und spielen da oder irgendwo im Flur oder im Treppenhaus. Das ist schon eine beengte Situation, obwohl dieser Bau ganz wunderbar ist und eine ganz faszinierende Magie hat.
Wie wichtig ist denn diese Institution für die Stadt, für die Insel, für die Menschen vor Ort?
In vielerlei Hinsicht würde ich sagen, sehr, sehr wichtig. Zum einen bietet dieses Institut jungen Menschen, Kindern, jungen Menschen, Erwachsenen eine musikalische Ausbildung, mit der sie versuchen können, professionelle Musiker zu werden und ihr Leben zu gestalten und zu unterhalten. Dann ist die Musikschule als Veranstalter, finde ich, sehr wichtig. Ich habe vorhin gesagt, also 3 Konzerte mindestens in der Woche in der Schule, was ich schon ziemlich viel finde.
Das heißt, man holt auch immer wieder von außen Menschen an diesen Ort, die zuhören. Und die den Ort vielleicht nicht kennen.
Genau. Also das sind natürlich gerne Touristen. Sansibar ist ja nun mal eine Urlaubsinsel mit fantastischen Stränden. Und da kommen natürlich dann auch viel Touristen, aber eben auch die sansibarische Bevölkerung. Es gibt also mindestens 3 Konzerte in der Woche. Dann geht man jetzt mehr und mehr auch raus aus der Schule auf einen kleinen Platz, zum Beispiel in Stone Town, wo dann regelmäßig öffentliche Konzerte veranstaltet werden. Dann gibt es natürlich auf Sansibar diese fantastischen Strände mit den Beach Resorts und die Bands, die sich an der Schule gegründet haben und die auch einsteigen wollen, die ins Professionelle einsteigen wollen, denen vermittelt man dann Auftritte an diese Beach Resorts.
Also ist so eine musikalische Ausbildung ganz entscheidend und auch sehr wichtig für viele Menschen.
Ja, wobei Sansibar ist 95% muslimisch. Und da hat Musik beziehungsweise der Beruf des Musikers ist immer ein bisschen anrüchig. Also das heißt, wenn man diese Tätigkeiten Musik und Musik machen stützt, bringt man gleichzeitig auch eine Diskussion in die Gesellschaft oder setzt etwas dagegen, gegen diese Zurückweisung von Musik. Und das andere ist eben, man versucht an der Musikschule die Studenten dazu zu bringen, professionell einzusteigen. Dann gibt es zum Beispiel die Institution Open Mic, das haben Studenten selbst angeregt. Das ist auch regelmäßig ein Konzert, in dem Gruppen oder einzelne Leute versuchen, 2, 3 Titel aufzuführen in einem Gemeinschaftskonzert und müssen dann einfach lernen, wie mache ich die Dramaturgie, wie präsentiere ich mich, wie ist das überhaupt vor Publikum zu spielen. Also ein Einstieg ins Auftreten.
Diese Zeit in Afrika direkt vor Ort zu sein, wie war diese Zeit jetzt im Rückblick für Sie, wenn Sie darauf schauen, Cornelia Rost?
Man kriegt natürlich viele Einblicke in afrikanisches Leben, in ostafrikanisches Leben. Und einerseits hat mich sehr beeindruckt die Bescheidenheit. Es ist eine arme Bevölkerung. Die Bescheidenheit, wie man auf Elementares zurückgeworfen wird. Also das habe ich vor allem auch von den anderen Volunteers in der WG gehört, in der ich gelebt habe. Man kriegt auch einen neuen Blick aufs eigene Leben. Natürlich auf den Reichtum, auf den Wohlstand, auf den Überfluss, den wir haben. Auch auf die Freiheiten, wie selbstverständlich es hier zum Beispiel ist, wäre nochmal ein ganz eigenes Thema, als Frau Musik zu machen. Weil es gibt zum Beispiel in der Musikschule ganz wenig Frauen, also Mädchen oder junge Frauen, die Musik machen. Ganz großes Thema auch noch. Und was mich beeindruckt hat, ist, wie in dieser Schule wirklich alle kämpfen dafür, dass diese Schule weiter existiert, weil im Augenblick wird sie überwiegend finanziert durch die Schweizerische Botschaft. Das ist bis zum nächsten Jahr zugesagt und danach, was danach passiert, steht in den Sternen. Also man muss kämpfen, damit man weiter arbeiten kann. Man wirbt um Stipendien. Es wird im Prinzip alles gebraucht, was man zum Musik machen braucht. Also aber eben vor allem Geld, um Lehrer zu bezahlen. Viele Studenten können sich nicht ihre Gebühren leisten. Was mich auch beeindruckt hat, ist, wie da viele der Musiker, die ich kennengelernt habe, wie die dazu gekommen sind. Die kamen zum Teil wirklich aus der Pampa, wirklich aus dem Busch, muss man sagen, ohne Elektrizität, ohne fließend Wasser.
Wie kommen die dann an diese Musikschule?
Zum Teil sehr abenteuerlich. Also einige haben dann einfach, einer zum Beispiel, Toffa, ein Flötist, der hat irgendwo im Busch gelebt und hat dann durch Transistorradio, hat er von der Schule gehört, hat immer Musik gehört und hat sich dann irgendwann aufgemacht, hat sich dann nach Sansibar durchgeschlagen. Oder Richard zum Beispiel von der Mapanya Band, kommt aus Tansania, aus Bagamoyo, Festland direkt gegenüber. Der hatte schon eine Art bürgerlichen Beruf als Pharmaassistent, sowas ähnliches, und wollte aber Musiker werden und hat sich dann Geld geliehen und ist dann unter Todesängsten mit so einem Dau-Segelschiff nach Sansibar rübergesetzt, hat dort, ich weiß nicht, ein paar Wochen am Strand gelebt, ist dann irgendwo untergekommen. Also was mich sehr beeindruckt hat, das waren eben diese einzelnen Biografien, wie sich die einzelnen Musiker dahin durchgeschlagen haben, um an der DCMA, also an der Dau Countries Music Academy, studieren und lernen zu können. Und einige dieser Musiker sind dann in einer Art spontan WG gelandet. Die hat damals der Academic Director der Schule, Professor Mitchell Strumpf, gegründet. Der hat in der Nähe der DCMA in Stone Town hatte ein Apartment und hat das dann ausgeweitet, hat zwei Apartments gemietet und hat da Musiker aufgenommen, 10 bis 15 Musiker. Er hat denen Kost und Logis gegeben, die haben ihn dafür versorgt und hat die finanziert und unterstützt. Und das ist natürlich ein familiärer Zusammenhalt, den findet man nicht oft. Und das hat natürlich auch Gruppen zum Beispiel wie die Mapanya Band geprägt, deren Zusammenhalt.
Wir hören jetzt kurz vor Ende des heutigen Doppelkopfs noch etwas Musik. Das wird Musik von der Mapanya Band sein. Kurz ein paar Worte noch dazu von Ihnen.
Ja, das ist die populärste Band der Musikschule. Die machen Musik natürlich auch irgendwo aus dem Tarab kommend, aber das ist Tanzmusik, das ist Partymusik mit Reggae und Hip-Hop-Anteilen. Was eben mich sehr beeindruckt ist, die kommen alle aus verschiedenen Gesangstraditionen, ist so viel gesagt, aber aus Gesangsstilen, also zum Teil aus Kirchenmusik, zum Teil aus traditioneller Musik. Und die Stimmen passen einfach unheimlich schön zusammen. Aber es ist eben Partymusik und die Musik, die wir jetzt hören, das ist ein Titel aus ihrer Demo-CD. Ja, da kann man aber schon ganz guten Eindruck haben, wie die ticken. Und da könnte ich mir auch denken, dass die international noch Fuß fassen werden und sich entwickeln werden.
Wie wird's weitergehen mit der Musikschule auf Sansibar?
Ja, bis zum nächsten Jahr 2019 ist die Existenz gesichert durch die Unterstützung der Schweizer Botschaft. Danach steht es noch ein bisschen in den Sternen. Man hofft natürlich, dass die Schweizer Botschaft dran bleibt. Aber man sucht natürlich darüber hinaus weitere Sponsoren und Unterstützung durch Stipendien, durch Instrumentenspenden, durch aktiven Unterricht und solche Dinge, damit der Tarab auf Sansibar sein Zuhause behält und weiterentwickeln kann. Und wer sich dafür interessiert, kann dann ja auch mal auf der Website der Musikschule nachschauen, weil da sind auch alle Aktivitäten, da sind die Bands aufgeschrieben, da wird das Team vorgestellt, da gibt es wunderbare Fotos, da gibt es auch einzelne Musikclips, sodass man einen Eindruck bekommt von den verschiedenen Aktivitäten.
Sagt Cornelia Rost, und mit ihr habe ich heute über ihre Zeit an der Dau Countries Music Academy auf Sansibar gesprochen. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank für die Einblicke in das weite Feld der Weltmusik, den Sie uns heute gegeben haben. Unser Gespräch, das gibt es übrigens auch als Podcast auf der Seite von hr2.de. Ein wenig Musik jetzt also noch zum Schluss und an dieser Stelle herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie uns zugehört haben. Tschüss, sagt Susanne Pütz.
Combination sound. Dingosa, dingosa, sema. Dingosa, dingosa, sema.